Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe heute endlich wieder Dr. Martina Stotz als Expertin in dieser Folge zu Gast. Martina hat mit uns schon über die verschiedensten Themen gesprochen und nimmt sich heute dem Thema Geschwisterkinder an. Dieses bietet auch in unserer Community ordentlich Konfliktpotenzial und uns erreichen unzählige Nachrichten von Eltern, die mit der Situation überfordert sind. Heute klären wir mit Martina die häufigsten Fragen und bekommen hilfreiche Tipps, wie es zu Hause unter Geschwisterkindern harmonischer werden kann.
Und sag einen wunderschönen guten Morgen, liebe Martina. Ich freue mich total, dass wir uns heute wieder im Echte Mamas Podcast hören. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast. Du warst ehrlicherweise, glaube ich, schon zweimal bei uns zu Gast. Ja, einmal als Expertin in einer Sonderfolge und dann zusammen mit der Kati. Da habt ihr mich ja richtig fertig gemacht. Im positiven Sinne. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und heute bist du wieder bei mir und wir klären eine sehr, sehr oft gestellte Community-Frage, beziehungsweise ist eigentlich eher ein Thema, mit dem viele Eltern zu strugglen haben, nämlich Geschwisterkinder untereinander, die Verbindung mit den Eltern. Und da bist du ja absolute Expertin. Du hast ja auch zahlreiche Online-Kurse schon zu dem Thema, glaube ich, rausgebracht. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du uns heute ein bisschen Einblick gibst, was man da so alles wissen sollte. Ich habe dich ja jetzt in meinem Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich riesig, dass ich heute wieder da sein darf. Ich bin halt aufgestanden und habe mir gedacht, oh, heute habe ich wieder eine Podcast-Aufnahme mit dir, weil es hat letztes Mal schon so viel Spaß gemacht. Genau, also ich bin tatsächlich lange in der Geschwisterforschung gewesen, am Lehrstuhl für Pädagogik und Psychologie in München an der LMU und habe promoviert in dem Bereich. Also ich habe mich viel mit der Bindungstheorie und unter anderem eben auch mit der Geschwisterbeziehung und allen familiären Beziehungen beschäftigt in der Forschung. Genau, bin danach in die Grundschule, war dann 7 Jahre Grundschullehrerin und habe im Bereich der Schulpsychologie gearbeitet, also mit Kindern unterschiedlicher Entwicklungsphasen, war lange in der Kita auch als musikalische Früherzieherin, genau, und habe dann irgendwann entschieden, nein, ich möchte mich selbstständig machen als Elternberaterin und habe mein Unternehmen gegründet und helfe inzwischen Eltern hauptsächlich über mein Online-Business, über viele Kurse und genau im Mitgliederbereich und vor allem eben mein Geschwisterkurs, damit einfach Eltern lernen, kompetent mit Geschwistern umzugehen. Denn es ist wirklich ein wahnsinniger Stressfaktor, wenn Geschwisterkinder sich tagtäglich die Köpfe einschlagen. Und es können, glaube ich, alle Eltern, die mehrere Kinder haben, sagen, dass es einfach extrem anstrengend sein kann, wenn sie gefühlt nur Streithähne am Start haben jeden Tag.
Ja, da würde ich gern später nochmal genauer drauf eingehen. Mich würde erstmal interessieren, was gibt's denn allgemein zu dem Thema Geschwisterkinder zu sagen? Also, was sind so die Haupt-Pain-Points, mit denen die Eltern zu dir kommen, abgesehen jetzt von dem Streit untereinander?
Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass Geschwisterkinder automatisch immer eine gewisse Rivalität haben. Und viele von uns haben eben in der eigenen Kindheit gelernt, dass Gefühle wie Eifersucht oder vielleicht auch sogar Hass nicht in Ordnung sind. Also viele von uns haben ja gelernt, wir dürfen immer nur positive Gefühle haben. Und das ist auch der Grund, warum viele Eltern gar nicht damit zurechtkommen, wenn Geschwisterkinder streiten oder sich vielleicht auch manchmal doof finden. Weil das darf man ja nicht. Man muss seine Geschwisterkinder ja lieben, so ungefähr. Und was auch wichtig ist, dass Geschwister sich eben in manchen Situationen abgöttisch lieben und in anderen Situationen auch wieder total hassen. Das heißt, dieser Anspruch, den Eltern oft haben, dass die Geschwisterchen immer geliebt werden sollten, der ist einfach überzogen. Denn wir kennen das ja auch, wir mögen ja auch nicht jeden, den wir begegnen. Und Geschwister können sich halt auch gegenseitig nicht aussuchen. Das heißt, sie müssen dann irgendwie damit zurechtkommen, dass da irgendeine Persönlichkeit in die Familie kommt, die vielleicht ich selbst gar nicht so sympathisch finde. Genau, und auch wichtig, glaube ich, ist zu wissen, dass es einfach diese nachgeburtliche Geschwisterkrise oft gibt. Das heißt, sobald ein Kind ein Geschwisterchen bekommt, ist es einfach eine Situation, die herausfordernd ist. Und deswegen spricht man da auch von der Krise. Und es braucht einfach ganz viel kompetente Begleitung von Eltern, die man eben nicht einfach mal eben so erlernen kann, sondern es braucht schon ein bisschen Hintergrundwissen, damit man Geschwister kompetent begleiten kann. Es ist schon, finde ich, ein sehr komplexes Thema. Und da sage ich immer Eltern, das müsst ihr auch nicht einfach so können. Jetzt hat euch ja auch keiner beigebracht. Das kommt ja keiner und sagt, ja, so geht man mit Geschwistern um. Und deswegen freue ich mich halt einfach immer sehr, wenn ich da ein bisschen unterstützen kann.
Ich wollte gerade sagen, doch, die Martina kommt und sagt, ich zeige euch, wie das geht.
Genau, weil Eltern erwarten das immer von sich, dass sie das einfach können. Das ist wirklich herausfordernd mit mehreren Kindern, weil ja auch die Bedürfnisse so unterschiedlich sind.
Thema Bedürfnisse und vor allem auch Vernachlässigung, gerade wenn jetzt halt ein weiteres Kind frisch geschlüpft ist, sage ich jetzt mal. Das lässt sich doch eigentlich gar nicht vermeiden, dass sich das andere Kind dann vernachlässigt fühlt, oder?
Genau, also diese Eifersucht und auch die Verlustangst, die ausgelöst wird nach der Geburt eines weiteren Kindes, die ist tatsächlich ganz natürlich. Denn es ist ja so, dass dieses Kind noch nicht so weit entwickelt ist und auch noch nicht verstehen kann, dass sozusagen die eigene Position nicht in Gefahr ist. Das heißt, das zum Beispiel dreijährige Kind oder zweijährige Kind ist eigentlich in einem absoluten Notzustand und hat panische Angst, nicht überleben zu können. Also das ist vielleicht so ein bisschen dramatisch formuliert, nur das hilft Eltern manchmal auch zu verstehen, warum die Erstgeborenen dann schlagen oder beißen oder vielleicht auch so unterschwellig manchmal ein bisschen gemein zum Geschwisterchen sind. Das hat einfach mit dieser großen Überlebensangst zu tun, die da ausgelöst wird. Und die braucht eben liebevolle Begleitung.
Kann man denn sagen, dass es so einen, naja, also rein vom Verständnis her für das Geschwisterkind, einen idealen Abstand gibt, wo das Geschwisterchen schon versteht, was da jetzt eigentlich passiert und nicht mehr so viel Angst haben muss? Oder ist es eigentlich in jedem Alter so ein bisschen schwierig?
Also die Forschungsergebnisse sind da tatsächlich nicht ganz einheitlich. Es gibt jedoch so eine Tendenz, dass Forscher sagen, dass es mindestens 2 Jahre sein können. Dann ist es einfach leichter, weil dann dieses erstgeborene Kind vielleicht schon eher in der Lage ist, es zu verstehen. Und dann ist es eben auch häufig so, dass diese Bedürfnisse der Kinder schon so ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, vielleicht hat ein zweijähriges Kind nicht unbedingt mehr eine Windel oder vielleicht kann ein zweijähriges Kind an der einen oder anderen Stelle auch schon formulieren, was es gerade braucht. Das heißt, oft sind so diese 2 bis 3 Jahre, sagen manche Forscher, besser. Nur ich würde da ehrlich gesagt persönlich sagen, ist jeder Altersabstand ist machbar und auch meistens, weil es geht nur so ein bisschen darum, dass Eltern eben dann wissen, wie sie zum Beispiel mit einem geringen Altersabstand umgehen können. Da dann braucht es eben wirklich auch mehr Unterstützung, denn alle, die 2 Kinder mit einem geringen Altersabstand haben, wissen, wie anstrengend es ist, wenn man zum Beispiel 2 Wickelkinder zu Hause hat oder beide Kinder kuscheln wollen oder beide Kinder dann gleichzeitig an die Brust wollen zum Beispiel. Das ist einfach für eine Mutter dann wahnsinnig belastend und es braucht dann einfach ein Netzwerk. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie handle ich das Ganze auch. Nur je geringer der Altersabstand, desto mehr Unterstützung von außen ist auf jeden Fall gebraucht. Deswegen brauchen ja zum Beispiel auch Zwillings- oder Mehrlingseltern unbedingt Unterstützung von außen.
Also wenn ich jetzt an meinen Bruder und mich denke, wir sind 7,5 Jahre auseinander und meine Mutter fand das zum Beispiel auch super herausfordernd, weil sie gemeint hat, es ist, also man ist ja quasi mit einem 7,5-Jährigen schon aus dem wirklich Allergröbsten raus und dann kommt wieder so ein Baby und dann fängt man ja wieder komplett von vorne an. Und sie hat gesagt, sie hat das einfach fertig gemacht. Sie hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, wie schlecht die Nächte sein können und so weiter. Klar, jetzt hast du kein, sag ich mal, wenig älteres Kind, also 2-, 3-jähriges Kind, um das du dich dann noch kümmern musst, das vielleicht auch noch schlecht schläft. Aber auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, sie hat 2 Einzelkinder, die sie halt einfach von vorne bis hinten nochmal begleiten musste. Also kann man eigentlich da auch nicht so pauschal sagen, ne? Das ist dann ein idealer Abstand, wenn das andere Kind schon größer ist, weil das genauso anstrengend sein kann, gerade auch körperlich, wenn man dann vielleicht schon älter ist oder so. Wie wenn die Kinder kurz nacheinander kommen.
Da sprichst du gerade was ganz Wichtiges an, denn das zeigt die Forschungslage wirklich, dass eigentlich diese Themen wie Altersabstand, Geschlecht, also junge Mädchen, 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 junge, junge, oder auch die Anzahl der Kinder, dass gerade diese ganzen Faktoren gar nicht so viel Einfluss nehmen, sondern dass es vielmehr darum geht, wie geht's denn der Mama oder dem Papa in der Situation mit mehreren Kindern. Also diese Situation, die allgemeine Situation ist viel wichtiger. Deswegen sage ich auch Eltern immer, dass es in ihrer Verantwortung liegt, die Situation so zu gestalten, dass sie als Eltern einigermaßen entspannt sein können. und auch diese Hilfe anzunehmen, ist dann eben gerade in dieser ersten Phase oft sehr schwer für viele Menschen, weil auch das haben ja viele nicht in ihrer Kindheit gelernt, auch zu sagen, hey, ich krieg's jetzt nicht hin, ich bin hier im Wochenbett mit zwei Kindern und dann auch zu sagen, ich bin es mir jetzt wert, vielleicht das Essen liefern zu lassen oder die Freundin zu fragen, ob sie vielleicht das ältere Kind mal nehmen kann. Das ist einfach etwas, was viele sich auch einfach nicht trauen, weil sie immer denken, sie müssten alles alleine schaffen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dann zu einem Punkt dann anzusetzen, auch mit Blick darauf, dass man den Kindern darüber eben echt was richtig Gutes tut, wenn man nicht in diesem überlasteten Zustand ist.
Da sagst du auch was ganz, ganz Essentielles. Das hat sich nämlich bei uns auch sehr bewährt gemacht, weil ich tatsächlich ja nach der Geburt recht eingeschränkt war, körperlich, also von meiner Tochter. Und ich habe sie schon relativ früh dann auch zur Oma mal gegeben, einfach nur, um wirklich mal richtig tief 3 Stunden lang am Stück schlafen zu können, wo ich halt gerade nicht stillen musste. Und das macht auch ganz, ganz viel mit der Bindung zwischen Großeltern und dem Kind oder vielleicht Tante oder Freundin oder was auch immer. Es muss ja nicht jetzt zwingend bei den Großeltern sein. Aber die hat dadurch schon so früh eine ganz, ganz intensive Bindung zu ihren Großeltern auch aufgebaut, dass es zum Beispiel für uns auch gar kein Problem war, sie dann schon in einem relativ jungen Alter, ich glaube maximal 1,5 oder so war sie da, also auf jeden Fall dann abgestillt, dass sie dann auch mal bei denen übernachtet. Also Mittagsschlaf hat sie dann schon früher gemacht und dass sie dann einfach auch mal bei Oma und Opa übernachten kann. Und jetzt ist das für sie halt einfach das Highlight. Ich meine, sie ist mittlerweile 3 Jahre alt und wenn wir dann sagen, ja, willst du bei Oma und Opa übernachten, dann freut die sich schon total.
Das gibt ihr so viel Sicherheit. Klar, weil sie hat halt nicht nur Mama und Papa als Bezugsperson, sondern sie hat definitiv auch noch jemand anders, der für sie da ist. Und das erweitert ja dieses Sicherheitsnetz. Das ist total schön, gerade dein Beispiel, weil du sprichst da mehrere wichtige Punkte an. Es ist ja nicht nur die Bindung zu den Großeltern, die davon profitiert, sondern auch die Bindung zu dir. Weil wenn du wieder 3 Stunden geschlafen hast, bist du ja viel mehr in der Lage, feinfühlig zu erkennen, was sie braucht. Und um Bindung aufzubauen, braucht es ja diese Feinfühligkeit von Eltern. Das heißt, es konnte nachgewiesen werden, Eltern, die zu wenig schlafen, die völlig am Anschlag sind, die können gar nicht mehr richtig erkennen, was das Kind eigentlich braucht. Und das ist auch was ich beobachte, dass gerade Eltern von mehreren Kindern von sich erwarten, sie müssten das alleine schaffen, sie müssten ständig mit allen Familienmitgliedern Zeit verbringen, anstatt sich auch mal zu erlauben, ein Kind abzugeben. Es gibt ja auch Kinder, die haben besondere Bedürfnisse, die sind hochsensibel oder bringen Gefühlsstärke mit, was auch immer. Dann sage ich immer, gönnt euch eine Auszeit von einem bestimmten Kind immer und immer wieder, ohne schlechtes Gewissen, weil das ist für die Bindung zu beiden oder zu 3 Kindern, je nachdem, wie viele man hat, immer förderlich. Und diese Erlaubnis hilft Eltern auch oft zu sagen, okay, dann gönne ich mir jetzt meine Auszeit und verbringe vielleicht dann Exklusivzeit mit einem Kind. Natürlich ist das Netzwerk auch nicht immer da. Da denken sich wahrscheinlich manche jetzt auch, ja toll, ich habe halt niemand, der mir hilft. Da finde ich es dann immer ganz toll, auch zu gucken, ob es vielleicht Ehrenamtliche gibt oder vielleicht eine Leihoma oder so in Frage kommt. Einfach da nicht aufzugeben auch. Dann möchte ich wirklich alle Eltern ermutigen, wenn das Netzwerk nicht da ist.
Oder was ich auch jetzt schon in der Vergangenheit miterlebt habe, wir haben hier in unserer Nachbarschaft einfach ein tolles Netzwerk, dass wir dann auch sagen, also nur mal als Beispiel, dass Elina mit ihrer besten Freundin aus der Kita einfach nach der Kita mit nach Hause geht, macht sie tatsächlich auch schon, ist ja eigentlich auch noch ein relativ junges Alter, aber war nie ein Problem, weil sie einfach so auch an die Mutter von ihrer Freundin gewöhnt ist, weil wir auch so viel miteinander machen, dass man das einfach auch mal machen kann. Oder in unserer näheren Nachbarschaft, da haben einige jetzt Babys, da hieß es dann auch mal, ja, kannst du vielleicht ganz kurz mal 10 Minuten gucken, weil mein Mann muss irgendwie Müll wegfahren oder was auch immer. Also es sind ja so banale Sachen. Und ich bin aber beim Friseur. Und wenn man sich da zusammenschließt, dann kann man da echt auch viel schaffen. Natürlich muss die Bereitschaft auch da sein, dass man sein Kind jemandem anvertraut. Klar, das können ja viele auch nicht, beziehungsweise brauchen da einfach auch eine Weile länger. Aber es ist so ein Mehrwert und ich kann eigentlich jedem, der jetzt gerade zuhört, nur raten, das auszuprobieren, weil es einfach, ja, das Leben so viel leichter macht.
Ja, das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit. Gerade mit mehreren Kindern ist es ja auch oft so, dass sich ein Kind zum Beispiel besonders auf die Mama oder besonders auf den Papa einschießt und auch da empfehle ich dann immer, wenn zum Beispiel das erstgeborene Kind plötzlich ein totales Papa-Kind wird, das nicht so einreißen zu lassen, dass sich dann ein Kind nur auf eine Bezugsperson versteift, sondern die Eltern entscheiden, wer zuständig ist für das jeweilige Kind. Und es sollte darauf geachtet werden, weißt du, dass nicht so ein Ungleichgewicht entsteht. Weil sonst ist es oft so, es kommt ein Geschwisterchen auf die Welt und nur noch der Papa bringt dann zum Beispiel das große Kind ins Bett. Und das führt dann dazu, dass dem großen Kind unbewusst total die Mama fehlt. Und dann zeigt das große Kind oft in Form von Schlagen oder auffälligem Verhalten, dass es eigentlich die Mama braucht. Und da ist dann oft so ein Gamechanger in der Beratung, dass ich sage, ja, du vermisst dein großes Kind ja auch total, weil das ist ja nur noch beim Papa und dann laufen oft schon die Tränen, ja, wenn ich das sage. Und dann wird so klar, dass das Erstgeborene eigentlich total die Mama braucht. Und das ist so etwas, was ich empfehle, da wirklich auf eine Balance zu achten. Und selbst wenn dann das Erstgeborene sagt, nein, der Papa soll mich ins Bett bringen, dass dann trotzdem die Führung von den Eltern übernommen wird. Und dann zum Beispiel Mama sagt, du willst bestimmen wir heute, ich bringe dich heute ins Bett. Denn manchmal ist es auch so, dass man die Kleinen ein bisschen zu ihrem Glück zwingen darf, ja, also jetzt liebevoll gemeint, damit sie das bekommen, was sie brauchen.
Ja, wir sagen da einfach, du, heute ist der Papa dran oder heute ist die Mama dran und dann ist es auch okay. Also natürlich erst ist es dann so, die Mama soll mich bringen. So, du, heute ist der Papa dran. Okay. Also klar, manchmal ist es dann schon mit Widerstand verbunden, aber wir haben halt auch für uns festgestellt, und das ist jetzt auch wieder das Thema mit der Überlastung, gerade im Babyalter. Also ich habe nie zum Einschlafen gestillt. Ich habe sie gestillt. Ich meine, klar, die ersten Wochen, da schlafen die ja gefühlt ständig ein beim Stillen. Aber ich habe sie grundsätzlich gestillt. Und dann haben wir uns schon von vornherein immer abgewechselt mit dem ins Bett bringen. Und das hat so, also absoluter Game Changer einfach, weil ich kriege das jetzt auch in meinem Umfeld mit, wenn halt dann immer die Mama das macht. Ja, weil das halt einfach gerade so praktisch ist mit diesem Einschlafstillen. Ja, aber die Mama muss dann halt auch immer da bleiben. Also teilweise kann sie dann gar nicht mehr aufstehen. Wenn das Kind dann keinen Körperkontakt mehr hat, dann wacht es wieder auf. Und deswegen bin ich froh, dass wir das halt von vornherein schon so ausprobiert haben. Ja, auch wenn es natürlich teilweise schwer war und länger gedauert hat, aber das hat uns jetzt einfach wirklich so, so viel erleichtert und inzwischen geht die ins Bett, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, wie schnell und wie einfach das funktioniert. Aber ja, das war
halt auch was. Ich hasse gerade ganz viele, denken sich, boah, das will ich auch haben. Es ist natürlich auch dann mit zwei Kindern dann noch mal heftiger, wenn sich da solche Gewohnheiten einschleichen, die du gerade beschrieben hast. Denn wenn wirklich dann zwei oder drei Kinder nur an einem Elternteil hängen, dann ist es halt sehr, sehr schwer, das umzugewöhnen. Das erlebe ich jedoch häufig, dass es dann halt auch dazu kommen kann, dass zum Beispiel ein Elternteil sich dann auch aus der Verantwortung nimmt, weil die Kinder eben nur noch bei zum Beispiel bei der Mama oder beim Papa bleiben. Und da braucht es dann halt wirklich so eine härtere Umgewöhnung, die dann für alle sehr frustrierend ist. Deswegen gerne von Anfang an, wenn ihr gerade in so einer Situation hängt, in der das so ist, bedeutet es Schritt für Schritt, also sanft anzufangen, wirklich dann die Aufgaben auch an den zweiten Elternteil abzugeben. Wenn du alleinerziehend bist, dann könnte das auch eine weitere Bezugsperson sein. Nur es kann nicht sein, dass ein Elternteil das mit zwei oder drei Kindern alleine schafft. Das ist einfach unzumutbar. Denn gerade am Abend, die Bettbringsituation, da liegen die Nerven eh schon blank. Dann gab es tagsüber schon so viel Geschwisterstreit. Und dann ist es häufig so, dass einfach die Stimmung so kippt, dass dann das Einschlafen auch schwerer wird.
Jetzt hast du gerade den Geschwisterstreit wieder angesprochen. Da möchte ich jetzt mal eben einhaken, weil ich kenne viele Eltern oder habe jetzt auch schon öfter gehört so, ach ja, und dann noch so ein Geschwisterchen und dann können die miteinander spielen und dann verstehen die sich bestimmt gut. Also das ist ja oftmals auch so der Grund, warum sich Paare für ein weiteres Kind entscheiden, weil sie denken, dass das einfach für das erste Kind super ist, wenn da noch so ein Spielkumpane da ist und das einfach sich gut damit versteht. Jetzt habe ich aber zum Beispiel zwei Nichten, die haben sich zeitweise wirklich die Köpfe eingeschlagen. Also die sind 2 Jahre auseinander und die waren teilweise wirklich überhaupt gar nicht kompatibel. 2 Mädchen auch noch, wenn die eine was hatte, musste die andere natürlich das auch haben. Und es gab riesen Stress. Sowas kann einfach auch passieren. Warum ist denn die Realität in dieser gegenüber dieser Wunschvorstellung oftmals so anders?
Also da gibt es mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Am allerwichtigsten ist tatsächlich das Erziehungsverhalten der Eltern. Also wie die Eltern ihre Geschwisterkinder begleiten, hat einen riesen Einfluss auf die Geschwisterbeziehungsqualität. Das heißt, die Erziehungskompetenz in dem Bereich zu stärken, ist eigentlich das Wichtigste. Genau zu wissen, wie reagiere ich, wenn Geschwister streiten. Und was natürlich mit reinspielt, ist auch das Temperament. Es gibt, wie gesagt, einfach Kinder, die mögen sich mehr, andere mögen sich weniger, weil es einfach nicht so gut passt. Also so wie es einfach im normalen Leben auch ist. Und was allerdings ganz wichtig ist, ist, dass Eltern nicht in diese Schuldzuweisung rutschen. Was häufig passiert ist, dass das Kind diszipliniert wird, belehrt wird, ermahnt wird, dass zum Beispiel sich nicht perfekt verhält. Gesetzt im Fall, das ältere Kind schlägt das jüngere, dann reagieren Eltern häufig so, ja, hör sofort auf zu schlagen und warum schlägst du jetzt dein Geschwisterchen? Und das führt eher dazu, dass das Verhalten noch verstärkt wird, weil das erstgeborene Kind kriegt dann negative Aufmerksamkeit und sehnt sich ja eh schon so nach Aufmerksamkeit, dann nimmt es halt die negative Aufmerksamkeit, bevor es gar keine kriegt. Und deswegen versuche ich Eltern beizubringen in meinem Geschwisterkurs, dass sie hinter das Verhalten gucken, erkennen, okay, mein Erstgeborenes hat ja heute vielleicht schon zu wenig Aufmerksamkeit, wurde zu wenig gesehen, zu wenig gehört und deswegen schlägt es jetzt, weil es eigentlich Nähe braucht. Und dann kann ich ganz anders reagieren, kann natürlich dafür sorgen, dass es dem jüngeren Kind nicht wehgetan wird, greift zum Beispiel ein, sagt dann Stopp, die Hände bleiben jetzt weg und sagt dann aber, hey, ich glaube, du hattest heute ein bisschen wenig Nähe, komm, wir kuscheln mal. Und das ist etwas, was für Eltern erstmal ganz schwer ist, weil sie sagen, ja, das Kind hat ja wohl geschlagen, dann soll ich es danach kuscheln oder was? Passt ja gar nicht zusammen, ja? Da braucht es erstmal so einen Mindset-Switch. Nur wenn sie dann merken, dass sich darüber die Situation total entspannt, ist es wirklich Wahnsinn, was das dann auch für die Geschwisterbeziehung bedeutet. Denn Kinder lernen ja immer am Vorbild ihrer Eltern. Das heißt, sie sehen ja, jetzt ist die Mama ganz geduldig geblieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Geschwisterchen mit dem anderen Geschwisterkind oder Bruder oder Schwester auch geduldig bleibt, sehr hoch, weil Kinder am Modell lernen. Das bedeutet zum Beispiel auch, keine Spielzeuge aus der Hand zu reißen, weil das führt nur dazu, dass dann halt dem Bruder das Spielzeug aus der Hand gerissen wird. Das sind halt so Momente, die sehr wichtig sind im Erziehungsverhalten. Da könnte ich jetzt nur stundenlang weiterreden.
Und wenn man da noch mehr dazu wissen möchte, kann man ja auch zum Beispiel auch deine Reels auf Instagram anschauen, weil ich jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich mir so, da hat sie jetzt wieder eine Situation geschildert, die hatten wir so ungefähr vor einer Stunde oder gestern oder was auch immer. Und dann kommt die Martina an und sagt, ja, und wenn du in der Situation bist, anstatt das zu sagen, probier doch erstmal dich in dein Kind hineinzuversetzen, was es gerade braucht. Und ich sitze dann mal da und denke mir, in dem Moment möchte ich mein Kind am liebsten an die Wand nageln. Also da muss man halt auch echt, also das fällt mir auch immer noch schwer, auch an seinem persönlichen Nervenkostüm und seiner Belastbarkeit irgendwo arbeiten, damit man eben so reagieren kann. Weil in so einer Situation, man kennt es ja selber, dass legt es einem den Schalter um. Und ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht, kennst du die Dr. Karella Eschwaran? Kennst du nicht? Die hat auf jeden Fall ein Buch geschrieben und hat dann eben auch erklärt, wie das dann ist mit diesem Nervensystem. Also dass man dann quasi in dem Moment so getriggert ist, dass es ganz schwierig ist, sie sagt immer, aus dem Keller wieder ins Dach geschossen zu kommen im Gehirn. Und das ist halt schon auch echt spannend, wenn man da für sich auch, so Strategien entwickelt, wie man in dem Moment nochmal eine Runde gelassener werden kann. Hast du da auch Tipps für deine Eltern, wie man das vielleicht auch praktizieren kann, jetzt abgesehen vom Durchatmen?
Ja, genau, das Durchatmen, das hilft ja vielen gar nicht. Also sprichst du was Wichtiges an. Es ist ja so, dass in dem Moment Eltern oft reagieren wie fremdgesteuert. Gerade bei Geschwisterstreit geht es ja um Leben und Tod, also erstmal jetzt plump formuliert, weil die kloppen sich ja manchmal richtig, die tun sich weh und natürlich ist das eine bedrohliche Situation. Was passiert, wie du gerade beschrieben hast, im Gehirn geht sozusagen das Alarmsystem an. Und dann fangen Eltern an zu schreien, die werden selber vielleicht handgreiflich, packen ein Kind viel fester an, als sie es eigentlich wollen. Ja, das ist so das typische Verhalten, das wahrscheinlich ganz viele Eltern kennen. Und damit habe ich fast täglich in der Beratung zu tun. Und das ist ganz wichtig, erstmal zu erkennen, warum reagiere ich denn so? Weil eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, es geht hier nicht um Leben und Tod. Nur das Gehirn täuscht uns vor, dass es um Leben und Tod geht. Als wäre hier der große Löwe im Zimmer, obwohl er gar keiner ist. Ja? Das heißt, erstmal dieses Realisieren von, die schlagen sich zwar gerade, nur eigentlich kann nicht so viel passieren. Okay, vielleicht hat dann wirklich auch mein Kind vielleicht irgendwo eine Beule oder das ist so das Schlimmste, was passieren kann. Und oft hilft es Eltern schon, wenn ich sage, kann dann wirklich was ganz, ganz Bedrohliches, Lebensbedrohliches passieren, wenn Geschwister streiten. Dann sagen viele Eltern oft, nee, ist nicht so. Das hilft schon mal, ja, sich das bewusst zu machen. Und dann mache ich viel innere Kindarbeit. Das heißt, oft ist es so, dass man, wenn zwei Kinder streiten, dass dann noch ein Kind im Raum ist. Nämlich die kleine Version von einem selbst, die vielleicht als Kind gelernt hat, man darf nicht streiten, man muss brav sein, man muss funktionieren. Und dann hilft es total durch die innere Kindarbeit, die ich mache, das sind oft so kleine Übungen, dass ich dann selber mich regulieren kann, indem ich sage, hey, meine Kleine, wir sind ja gerade in Sicherheit, die streiten sich zwar, nur wir haben alles im Griff. Das heißt, man geht selber so ein bisschen in den Dialog mit sich. Das ist total spannend. Und was natürlich auch hilft, ist, wenn man vorbeugend schon die Bedürfnisse erfüllt. So wie du es vorher so schön beschrieben hast, mal 3 Stunden einfach schlafen. Denn auch Geschwisterstreit kann ich viel kompetenter begleiten, wenn ich halt auch ausgeschlafener bin, ja, und nicht völlig durch. Dann sind die Nerven halt auch viel schneller blank. Das heißt, gut vorbeugen und in der Situation weniger sagen hilft auch. Also mehr ins Handeln kommen, weil man ist hier meistens auch so aufgebracht und so in Not, weil man oft nicht weiß, was man genau machen soll. Und wenn jetzt meine Eltern bei mir lernen, wie sie genau reagieren, ich gehe dazwischen, ich nehme ein Kind aus der Situation, ich lege das Baby an einen sicheren Ort, ich gehe ins Zimmer, im Notfall halte ich kurz die Tür zu, damit alle ja irgendwie unverletzt bleiben, weil manchmal flippen Kinder ja richtig aus, dann wissen sie, okay, wenn A passiert, kann ich B machen, auch das gibt ganz viel Sicherheit. Deswegen bin ich totaler Fan davon, Strategien zu vermitteln. Was kann ich konkret tun? Was kann ich konkret sagen, wenn mein Kind das Spielzeug wegreißt, das Geschwisterchen nachäfft, das Geschwisterchen schlägt? Also ich habe so ganz konkrete, 15 konkrete Geschwisterkonflikte und dafür gibt es dann Lösungen an die Hand.
Verrätst du uns einen davon, damit wir schon mal so auf den Geschmack kommen?
Zum Beispiel, also einen, das mit dem Haum hab ich ja schon erklärt. Das ist zum Beispiel eins, was tun, wenn Geschwister hauen. Dann der zweite Punkt ist oft, wenn Geschwisterchen sich so nachäffen. Weißt du, so, dass man sitzt dann beim Essenstisch und dann ist ein super Trick, auf so eine Humorebene zu gehen und zum Beispiel einfach ein Tiergeräusch zu machen. Oder selber, weißt du, auf so eine Humorebene zu gehen. Und dadurch nimmt man meistens so ein bisschen die Dramatik raus, denn das Nachäffen ist häufig das Bedürfnis nach gesehen werden. Ja, wenn es der Bruder die Schwester nachäfft, ist vielleicht dem Bruder langweilig und er möchte vielleicht Spaß und Spiel. Und dann hilft es halt total, wenn ich zum Beispiel ein Tiergeräusch mache oder was Lustiges mache, weil dann bekommt der Junge ja das Bedürfnis nach Spiel und Spaß und Quatsch machen. Und Eltern denken halt oft, ich muss in dem Moment mein Kind erziehen und disziplinieren. Und in dem Moment, wenn Kinder sowas machen, sind die gar nicht aufnahmefähig. Da sind die im Keller, im Gehirn und nicht oben, ja, im Erdgeschoss. Oder im ersten Stock am besten, ja. Das heißt, die sind nicht aufnahmefähig und können oft erst im Gespräch danach lernen. Und das ist auch ein Trick, wenn sich alles wieder beruhigt hat und der Konflikt gelöst ist, nochmal drüber zu sprechen. Zum Beispiel zu sagen, hey, guck mal, heute warst du so sauer, da hast du deine Schwester gehauen. Was war denn dann los? Hast du dich so geärgert, weil du wolltest vielleicht in Ruhe spielen? Und guck mal, wenn du beim nächsten Mal so sauer bist, dann kannst du auch einfach sagen, Mama, hilf mir, ich will meine Ruhe haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, wenn man das ein paar Mal durchspricht, dann nicht mehr haut und schreit, Mama, ich brauche Hilfe, also dass es sozusagen die Strategie wechselt, die ist mit viel Wiederholung da. Und das ist eben das Schöne, dass Kinder dann andere Strategien lernen, anstatt zu schlagen, anstatt zu nachzuäffen, ja, anstatt das Spielzeug wegzureißen.
Das war jetzt absolut hilfreich und spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Thema, wenn jetzt dann doch bei Eltern das Limit erreicht ist und ich nicht in der Lage bin, mich zu regulieren, weil wir Eltern sind halt einfach auch nur Menschen. Und ich hatte zum Beispiel erst letzte Woche die Situation mit meiner Tochter, die ist zurzeit einfach teilweise echt anspruchsvoll, ne? Also mit 3 Jahren, da haben die schon echt auch einiges auf dem Kasten, sagen wir es mal so. Und dann war auch irgendwie, keine Ahnung, die Nacht schlecht geschlafen und dann waren mehrere Situationen, wo ich auch schon gedacht habe, boah, sie hat halt auch Sachen kaputt gemacht, ne? Wo ich dann ja auch normalerweise immer echt sage, okay, ja, ist nicht so schlimm, dies, das. Aber dann gab es eben noch mal eine Situation, wo ich dann gedacht habe, das kann jetzt echt nicht sein. Und dann sind mir selber auch vor lauter Verzweiflung und Wut in diesem Moment die Tränen runtergeflossen. Und dann habe ich aber was ganz Spannendes quasi beobachtet, weil meine Tochter ist ein unfassbar empathischer Mensch. Also wenn die merkt, dass es irgendjemanden in ihrem Umfeld schlecht geht, dann fühlt die sich da 100% rein und heult am liebsten direkt mit. Und dann kam die halt auch zu mir, also das ist vielleicht auch was, um Eltern da auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie immer performen müssen und immer die Starken sein müssen. Nee, müssen wir gar nicht, weil unsere Kinder dürfen doch auch mal sehen, dass uns mal was zu viel ist und dass wir mal diese Pause brauchen, beziehungsweise dass wir auch mal unseren Gefühlen freien Lauf lassen müssen. Oder was sind da deine Empfehlungen
dafür? Oh, das war gerade ein sehr berührendes Beispiel. Also erstmal kann ich mir vorstellen, das war einfach an dem Morgen alles zu viel, oder? Das war dann auch die Nacht.
Alles zu viel. Das war dann schon am Nachmittag, da war noch mehr zu viel.
Genau, sich da authentisch und verletzlich zu zeigen, ist für Kinder sogar essentiell, weil sie spüren ja ohnehin, wie es ihren Eltern geht. Und es ist viel schwerer für Kinder, wenn sie im Außen wahrnehmen, dass du versuchst zu funktionieren und du im Innen eigentlich völlig hilflos und verzweifelt bist. Deswegen, es darf durchaus die Momente geben, wo ihr euch einfach auch so zeigt und auch sagt, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie wir diesen Geschwisterkonflikt lösen. Ja, ich bin selber gerade überfordert, ich brauche selber eine Pause. Auch sowas wäre in Ordnung. Oder auch, es ist total in Ordnung zu sagen, ich bin halt so genervt, weil ich habe den Eindruck, halt streitet ihr euch nur. Und dann aber irgendwann auch wieder ins Handeln zu kommen, zu sagen, wisst ihr was? Und jetzt gehen wir einfach raus oder verändern die Situation. Oft hilft das denn auch schon. Das, weil du ja gefragt hast, was können Eltern dann tun? Es ist oft hilfreich, dann gar nicht so viel zu reden, sondern eher die Situation zu verändern. Zum Beispiel die jetzt im Sommer die Sachen zusammenzupacken und ins Freibad zu gehen. Wenn ich jetzt merke, zu Hause kloppen die sich nur, hilft halt oft auch so ein Umgebungswechsel. Und was ich halt oft beobachte, dass Eltern dann versuchen, immer durch viel Reden und Erklären und diese Situation zu verbessern. Und dadurch wird es oft eher noch schlimmer, anstatt zu sagen, so, jetzt werden die Sachen gepackt, gar keine Diskussion, wir gehen jetzt ins Freibad. Und auch das ist zum Beispiel jetzt an so Morgen, wo du merkst, wow, du bist schon so am Verzweifeln, wäre es einfach wichtig zu gucken, was brauche ich jetzt, damit ich wieder in meine Kraft komme. Und dann auch zu sagen, weißt du was, ich habe schlecht geschlafen, mir ist gerade alles zu viel. Und dann auch ihr zu sagen, dass sie nicht die Verantwortung dafür hat. Das ist halt wichtig. Also zu sagen, ich bin zwar traurig, nur ich kümmere mich jetzt, ich nehme mir jetzt eine Pause und dann machen wir weiter. Das ist wichtig, dass Kinder nicht in so eine Verantwortung für die Eltern gehen, für ihre Gefühle. Das ist entscheidend.
Wenn ich jetzt nochmal zu den Geschwisterkindern zurückkomme, ich meine, du hast ja gesagt, das erfordert ganz, ganz viel Erziehungsarbeit auch, um das von vornherein irgendwie so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Aber kann man denn wirklich, weil du ja auch eingangs meintest, Hass oder diese Gefühle sind okay, kann man denn von klein auf irgendwie versuchen, das zu vermeiden oder ein Stück weit zu unterbinden, dass sowas entsteht?
Du meinst ist unter den Geschwisterkindern, der Hass?
Genau. Ja. Ist das möglich oder muss man das einfach geschehen lassen?
Also ich sage immer, das habe ich in meiner Doktorarbeit den Begriff geprägt, es gibt die sogenannte unnatürliche Rivalität unter Geschwistern. Damit meine ich, dass die Kinder mehr feindselig und gemein zu sich sind und sich hassen und sich schlagen, also keine schönen Verhaltensweisen zeigen, als dass sie sich mögen, Zeit miteinander verbringen. Und sobald diese Balance total zum Gleichgewicht kommt, empfehle ich Eltern wirklich auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn wenn ich beobachte, dass meine Kinder eigentlich gar nicht schön miteinander spielen, nicht füreinander da sind, häufig ist dann nämlich so eine schöne Ausgeglichenheit da. Mal streiten sie sich, mal lieben sie sich. Sie können irgendwie nicht mit und nicht ohne einander. Das ist, sage ich mal so, im Großen und Ganzen der ganz normale Wahnsinn in einer Geschwisterbeziehung. Nur wenn ich merke, dass es wirklich schon fatal sind, so viele Feindseligkeiten, da braucht es einfach auch Unterstützung. Und das hat dann meistens damit zu tun, dass sich ein Kind nicht richtig angenommen fühlt oder abgelehnt fühlt. Und das hatte ich jetzt erst letzte Woche in der Beratung. Da kam eine Mutter zu mir, die mir erzählt hat, sie kann keine Liebe mehr für ein Kind empfinden und für das andere dafür umso mehr, weil dieses andere Kind halt so empathisch ist und immer so gut mitmacht, wohingegen halt das ältere Kind total auffällige Verhaltensweisen zeigt, immer nur gefühlt am Meckern ist. Und das kann halt dann passieren, dass dieses Gefühl von Liebe für ein Kind so überlagert wird von diesen ganzen auffälligen Verhaltensweisen, dass die Mutter dann wirklich dringend Unterstützung gebraucht hat. Und da haben wir halt dann einen Notfallplan erarbeitet, wie sie wieder in die Verbindung mit ihrem anderen Kind kommt. Denn häufig, das war ein Schwerpunkt meiner Arbeit, ist eben diese Benachteiligung, die oft unbewusst passiert, auch der Grund dafür, warum eine Geschwisterbeziehung wirklich leidet und auch die Eltern-Kind-Beziehung. Das heißt, da braucht es dann einfach Unterstützung.
Jetzt hast du mir die Steilvorlage für meine letzte Frage geboten. Und zwar, wie erhalte ich zu all meinen Kindern eine gleichwertige Bindung?
Das hängt damit zusammen, wie ich mit meinen Kindern umgehe und welche Haltung ich in meinem Herzen trage. Also wenn ich die Haltung verändere von mein Kind schlägt und ist schuld oder mein Kind nervt das Geschwisterchen und ist schuld in Richtung mein Kind tut das, um mir was zu sagen über sich. Mein Kind tut das, weil es vielleicht gerade Nähe braucht, weil es vielleicht sich benachteiligt gefühlt hat, weil es Verlustängste hat. Mein Kind braucht mich, ist in Not. Das heißt, ich wechsle meine innere Haltung hin zu einer liebevollen Haltung, egal wie sich mein Kind verhält. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und um diese Haltung im Herzen zu haben, brauche ich eben viel Übung und viele Erfolgserlebnisse auch. Dass ich merke, wow, wenn ich so reagiere, dann flacht dieser Geschwisterstreit plötzlich ab. Das erlebe ich halt, wenn ich Eltern begleite. Und dann, wenn ich so ein Erfolgserlebnis habe als Mama, komme ich auch viel leichter in diese liebevolle Haltung. Das heißt, Haltung und Handeln, das beeinflusst sich gegenseitig.
Jetzt bin ich ja nicht in der Situation, dass ich das beurteilen kann, weil ich habe ja bisher nur ein Kind. Aber würdest du sagen, es macht auch Sinn, mit jeweils einem Kind so Exklusivzeit zu verbringen? Also ist das was du auch empfiehlst?
Auf jeden Fall. Also die Exklusivzeit ist nur oft so ein Riesendruck für Eltern, dass sie sich denken, wie soll ich das denn noch unterkriegen? Deswegen sage ich immer, es geht nicht so sehr um dieses, einen ganzen Nachmittag mit dem Kind verbringen oder einen Wochenendtag. Das ist total unrealistisch mit vielen Kindern. Es geht mehr so um die kleinen Momente. Und deswegen liebe ich das auch, mit so einer bedürfnisorientierten Alltagsroutine zu arbeiten und zum Beispiel Kindern auch besondere Privilegien je nach Geburtsrang einzuräumen. Zum Beispiel, das ist ein super Beispiel, wenn ihr drei Kinder habt und die Kinder ins Bett gebracht werden, würde ich immer das älteste Kind am längsten aufbleiben lassen und diese Phasen dazwischen, wenn ich jetzt einen Partner oder eine Partnerin habe, dafür nutzen, um jeweils mit einem Kind noch mehr Zeit zu verbringen. Das heißt, sich wirklich bewusst vor dem Einschlafen für jedes Kind Zeit zu nehmen. Das kann ja dann auch nur 10 Minuten sein, nur es geht da nicht so um diese Länge oder die Zeiträume, sondern um die Qualität. Es kann auch sein, im Alltag zu sagen, ich schaue jetzt noch das Bild von deiner Schwester ganz in Ruhe an, das gefällt mir so gut und danach bin ich für dich da. Das heißt, es sind manchmal sogar nur 2 Minuten im Alltag, nur ich richte dann bewusst den Fokus auf ein Kind. Und natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist Exklusivzeit immer toll, nur ich möchte einfach auch realistisch bleiben. Ja, das sind so viele Eltern wieder so ein hoher Anspruch, wie soll ich das denn noch schaffen? Drum bin ich da immer sehr vorsichtig mit solchen Empfehlungen.
Liebe Martina, da waren jetzt so, so viele hilfreiche Tipps dabei. Vielen, vielen Dank dir. Es hat super Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, wie immer. Wer mehr von dir erfahren möchte oder auch von deinen Kursen, der kann ja gerne mal in den Shownotes auf den Link klicken. Und jetzt würde ich dir gerne noch die Möglichkeit geben, an unsere Community abschließende Worte zu richten. Was möchtest du noch loswerden zu dem Thema?
Ja, ich möchte allen Eltern, die Geschwisterkinder haben, einfach mal so ein bisschen meine Bewunderung ausdrücken, denn es ist mit mehreren Kindern, vor allem dann ab dem dritten Kind, wirklich herausfordernd. Und ich möchte euch einfach nur noch mal sagen, ihr müsst es nicht alleine schaffen und ihr dürft nicht von euch erwarten, dass ihr diesen kompetenten Umgang mit Geschwistern schon so in euch habt. Das ist nichts, was man einfach so kann. Das möchte ich euch einfach nochmal mitgeben, dass ihr diese Erwartungshaltung an euch so ein bisschen anpasst, weil ich weiß, wie streng Eltern mit sich sind.
Dankeschön. Dann, wie gesagt, wer weiteres erfahren möchte, der findet definitiv noch mehr Informationen zu dir. Ich freue mich weiterhin auf deine Reels, auch wenn ich teilweise dran sitze und mir denke, wie soll ich das denn jetzt umsetzen? Aber es ist immer wieder eine Motivation dabei, sich auch mal zu hinterfragen. Das ist wirklich toll. Und ich denke, wir hören uns bestimmt mal wieder hier im Podcast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und allen Eltern und Geschwistern und auch alle, die sonst zuhören, danke, alles Gute.
Mach's gut, tschüss.
Es ist manchmal einfach nicht möglich, direkt allen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Mit einer liebevollen Kommunikation auf Augenhöhe lassen sich Konflikte jedoch immer am besten lösen. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!